Es ist ziemlich genau 12 Jahre her, als ich mich gefragt habe, war die in der vorvorigen Gemeinde, ist das noch mein Platz? Ist das dran, dass ich als Gemeindegründer nach 10 Jahren die letzten Jahre vom Ruhestand, die letzten 9 Jahre noch in dieser Gemeinde bleibe? Oder wäre es sinnvoll, dass da jemand Neues kommt, dass die Verbindung zum Gemeindegründer nicht zu stark wird, dass der Übergang leichter wird? Wir haben gebetet, wir haben uns beraten lassen von geistlichen Persönlichkeiten und wir haben erkannt, oder ich vor allem, ein Wechsel ist dran. Wir sind in die nächste Gemeinde gekommen und da war es einfach nur schwierig. Ich wusste schon, es ist eine große Herausforderung und ich dachte, es ist genau richtig für mich. Sowas liebt man ja, da nochmal was zu verändern. Und dann hast du gemerkt, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, du hast nicht den Eindruck gehabt, du bist über dem Berg, sondern der Widerstand wird immer größer. Und dann war immer in mir, Herr, du hast mich doch an diesen Platz berufen und deshalb weiche ich nicht. Ja? Ich bleibe, ich halte durch und irgendwann ist man über dem Berg und dann wird es richtig gut. So ist nicht gekommen. Der Widerstand war so groß, dass ich krank geworden bin darüber und der Arzt mich aus dem Verkehr gezogen hat und gesagt, das geht nicht mehr. Ich habe das auch gemerkt und ich habe mich immer gefragt, das ist jetzt sehr verkürzt, gefragt, habe ich mich verhört? Habe ich mich verhört? Viele gut gemeinte Ratschläge oder gut gemeinte geistliche Tipps auch. Und von der Perspektive her schien es gut zu sein, schien zu passen. Und dann kam noch dazu, dass es in der Gemeinde, wo wir weg sind, gar nicht gut weiterging. Und das war ein richtig großer Konflikt, den habe ich immer noch nicht ganz überwunden, aber hilft ja nichts mehr. Habe ich mich verhört, Herr? Ein Widerstand, der scheinbar nicht zu überwinden ist. Habe ich mich verhört oder waren einfach 4 Jahre genug? Ich habe die Antwort bis heute noch nicht. Das ist ein Spannungsfeld, in dem man drin steht. Aber ich musste akzeptieren, für mich war das Hindernis oder der Widerstand unüberwindbar. Und dann die Frage, einfach die inneren Fragen, hat Gott versagt? Hat er was Falsches mir gesagt? Hat er mich da irgendwo in die Irre geführt? Das sind keine guten Fragen, das sind eher Zweifel. Man ist doch so mit Überzeugung aufgebrochen und aufgenommen worden. Diese Gemeinde hat mich mit 100% angenommen. 100%ig, wir wollen, dass du unser Pastor bist. 100%. Inzwischen weiß ich, 100% ist immer schon verdächtig. Also, hat Gott versagt? Hat er sein Versprechen gebrochen, dass er mich da haben will? Oder habe ich mich einfach verhört? Oder war es so okay? Die Frage habe ich immer noch nicht beantwortet. Ich weiß nicht, ob ihr, ach, ich vermute, dass es schon so ist, dass ihr das auch. Man muss nicht Pastor sein, um unüberwindliche Widerstände vor sich zu haben, oder? Also das gibt es, glaube ich, im Leben immer und überall auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Und da ist dann die Frage, ja, wie ist das jetzt? Muss ich jetzt weiter gegen diesen Widerstand ankämpfen? Ist das Durchhalten angesagt? Überwinden, Offenbarung, ne? Ist es Überwinden angesagt? Bis zum geht nicht mehr? Oder wird Gott dann wieder den Widerstand brechen und einen Weg schenken? Oder bin ich einfach nur ein Loser, dass ich das nicht pack? Die anderen, die marschieren da so locker drüber und da ist alles okay und mit den Kindern funktioniert alles toll und bei uns ist es anders und mit dem Geld oder was auch immer oder mit dem Job oder Ehe oder was auch immer. Und du hast vielleicht einen Lebenstraum gehabt und du merkst, da gibt es Widerstand, der lässt sich nicht verwirklichen. Oder? Und jetzt rede ich aus Erfahrung auch, nicht im Blick auf diese Situation bei uns, aber sonst haben Menschen wohlgesonnene Schwestern und Brüder über dir eine falsche Prophetie ausgesprochen. Im Namen Gottes oder im Namen des Heiligen Geistes. Mir ist es wichtig, und ich erkläre auch, warum ich bei diesem Text darauf komme, dass wir, ich fand es so schön, Michael, wie du bei deiner Einsetzung gesagt hast, dass dir das wichtig ist, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Und das ist unser Auftrag. Einer, was der sagt, das tut er auch und das ist Gott. das ist Jesus und das ist der Heilige Geist in seinem Wort. Aber was wir manchmal hören und weitergeben, ist oft nicht eins zu eins. Und deshalb ist es immer wieder kritisch, auch zu hinterfragen, was habe ich gehört? Oder muss ich dieser Prophetie, die ein Mensch vielleicht auch relativ leichtfertig oder auch nicht leichtfertig über mir ausgesprochen hat, jetzt muss ich mich an dieser Prophetie mein Leben lang abarbeiten. Befreiung kann da auch sein von so einer falschen Voraussage, die über mein Leben gelegt wurde. Es ist sehr unwahrscheinlich, ich nenne es gefährlich, so direkt zu meinen, im Namen Gottes in ein Leben reinsprechen zu können. Das kann mal dran sein, aber es ist wirklich mit ganz großer innerer Verbindung von Jesus her nur möglich, weil ein Wort, das du einem anderen sagst, das kannst du nicht mehr zurücknehmen. Ein Wort, das du sagst, mir sagen leicht, ja, Prophetie, komm, und du musst selber überlegen, ob du es annimmst oder nicht. Aber wenn dir einer sagt, du stirbst in 2 Wochen, ja, dann kannst du es nicht einfach abhaken. Oder wenn einer sagt, das und das wird in deinem Leben geschehen, dann kannst du nicht so tun, als ob du das nie gehört hast. Deshalb ist eine große Verantwortung auch bei dem, der redet, und gar noch im Namen Gottes, das auch wirklich zu prüfen. Ich mag das nicht, wenn man sowas reinsagt, jetzt sagt, mach, was du willst damit. Das ist schwierig. Also ich habe das einfach erlebt über Jahrzehnte jetzt, wie Menschen an solchen Dingen fast zerbrechen und an Gott irre werden und sagen, ach, Gott hat es doch gesagt. Was Gott sagt, das steht in seinem Wort. Und sein Heiliger Geist übersetzt uns sein Wort, 100%ig. Aber ein Mensch gibt nicht immer oder oft nicht, auch ich nicht in meinen Predigten zu 100% das weiter, was Gott will. Ich habe das schon vor. Und der so ein Wort weitergibt, der will das ja auch. Der will nicht jemand in die Irre führen oder jemand knechten oder sowas. Es ist oft mit bester Absicht verbunden. Manchmal ist es auch mit ganz unguten Absichten verbunden. Ich habe jetzt eine Einladung gekriegt zu einer Veranstaltung, die heißt Heilung und Wunder. Und da musst du Eintrittskarten kaufen, 25 Euro, dann darfst du rein. Und das hat mich echt geschockt. Und du kannst eine Kaiserkarte kaufen, dann darfst du in der ersten, in der zweiten und dritten Reihe sitzen. Das ist für mich Geldmacherei. Da habe ich echt ein ganz, ganz großes Problem mit sowas. Das ist nicht das, was wir vorher auch gesungen haben. Aber zu prüfen, ich kann nicht in einen Menschen reinschauen. Aber was auf mich zukommt, was ich weitersage, was du weitersagst, das ist zu prüfen. Also, da kommt auch die Frage über mir, was läuft schief? Habe ich jetzt Gott vergessen? Hat er mich vergessen? Oder bin ich wirklich, habe ich es einfach nicht drauf, dass ich gegen diesen Widerstand nicht ankomme? Wir dürfen uns getäuscht haben. Das ist okay. Gott hat kein, er ist ja nie enttäuscht, er blickt da durch. Aber wir dürfen sagen, ich habe mich getäuscht. Es war ein falscher Weg und dann ist es gut, wenn man das erkennt und umkehrt. Und nicht versucht, auf diesem Weg einfach weiterzugehen. Was ist Gottes Antwort auf scheinbar unüberwindbare Hindernisse? Ich habe das bei den ganzen Predigten schon gesagt, das Alte Testament, dass mir wichtig ist zu sehen, wer ist Gott und wie handelt er? Wer ist Gott und wie handelt er? Und das sehen wir auch gerade jetzt in dieser Vision, diesem Nachtgesicht vom Propheten Zachariah und kurz die Situation nochmal, oder nicht nochmal, ich versuche es immer von der anderen Seite zu erklären. 50.000 Israeliten waren aus dem Exil, zurückgekehrt in ihre Heimat. Sie hatten viel Arbeit vor sich, waren ja vertrieben, Tempel kaputt, Stadtmauern kaputt. Der Tempel sollte wieder aufgebaut werden, die Gottesdienste sollten wieder stattfinden, die Gemeinde sollte aus den Trümmern auferstehen wieder. Das war das Ziel, deshalb war der Prophet da unterwegs. Es gab viel Widerstand, im Land gefiel es vielen nicht, dass es geschehen soll. Und was fast noch tragischer war, und übersetzt es einfach gleich auf Gemeinde, ich brauche da gar nichts dazu sagen, auf dem Weg wurde das Volk müde. Und sie haben gesagt, wir kümmern jetzt erstmal um unsere Angelegenheiten, um unsere Häuser und machen erstmal was für uns Wichtiges. Und der Bau des Tempels lag dann nieder. Das war der Auftrag von Gott. Das war unbestritten. Und was sollten die Leiter jetzt tun? Der Zerubabel, das war so der politische Leiter, der Macher so ein bisschen, Jeschua, der hohe Priester, wir haben das letzte Mal gehört, der gereinigt wurde von Gott, der ein neues Kleid bekommen hat, für seinen Dienst wieder zugerüstet wurde. Was sollten die Leiter tun? Was tun Leiter in so einer Situation, wo der Widerstand groß ist und das Volk schlaff geworden ist? Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ne? Großer Widerstand, Power. Ne? Das wäre ja eigentlich das, was angesagt ist. Was sollten die Leiter tun? Den Widerstand mit Gewalt brechen und die eigenen Leute unter Druck setzen. Sagen, hey, gib mal Gas jetzt. Ne? Man hat ja auch geistlich schon manche Möglichkeiten, jemanden unter Druck zu setzen. Klingt ja manchmal ganz fromm auch. Was sollten die tun? Vielleicht haben sich die Frage auch gestellt, was sollen wir jetzt machen? Lässt sich die Sache Gottes in dieser Welt, also da Tempelbau, das war Gottes Plan, das war unbestritten, lässt diese Sache Gottes sich mit Geld oder mit Waffen machen, politischer Einfluss, Gewalt, Dinge mit irdischen Mitteln voranbringen? Ich muss kurze politische Einblendung, persönliche. Ich habe diese Pressekonferenz gesehen, diese Woche am Dienstag um 18 Uhr mit Präsident Trump und Benjamin Netanyahu, dem israelitischen Präsidenten. Und ich habe mich daran erinnert, lässt sich das Volk Gottes mit 50 Milliarden, lässt sich das da aufbauen? Es ist total aktuell, dieses prophetische Wort. Geld sammeln, Waffen kaufen, Truppen werben, politisches Engagement ist angesagt, um die Macht im Land zurückzubekommen, um der Sache Gottes zum Erfolg zu verhelfen. Da ging es ja. Der Tempel war zwar aus Stein und alles, aber es war letztlich eine Sache Gottes. Es war der Ort, wo Gott gewohnt hat. Wie lässt sich das aufbauen? Muss maximaler Druck auf das Volk ausgeübt werden, um sie wieder in Bewegung zu bringen? Das sind ja alles Instrumente, die uns sehr nahe liegen, finde ich. Also ich kenne das zumindest von mir. Was ist Gottes Antwort auf scheinbar unüberwindbare Widerstände? Ich habe zwei Dinge gefunden in dieser Vision von Zacharia. Gott ermutigt zum ersten durch sein Bild. Sein Bild, sein habe ich mir hier unterstrichen, nicht durch irgendein Bild, sondern durch sein Bild. Und das lese ich uns jetzt vor. Das ist Zacharia 4, 1 bis 5. Und dann noch 11 bis 14 lese ich auch gleich dazu, weil das gehört eigentlich zusammen. Und das andere ist so ein Einschub, der auch wichtig ist, der kommt dann nachher. Also Zacharia 4, 1 bis 5 und 11 bis 14. Also wir hatten schon einige so Gesichter gesehen vorher und jetzt wird gesagt, wieder kam der Engel zu mir, der jeweils zu mir sprach. Er rüttelte mich auf, wie jemand aus dem Schlaf weckt und fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, einen Leuchter aus Gold. Er trägt oben, jetzt ist mal eure Fantasie ein bisschen gefragt, ich habe nachher ein gemaltes Bild dazu, aber das lasse ich mal weg. Versucht euch das mal vorzustellen. Orientalische Sprache, bildhafte Sprache. Ein Leuchter aus Gold, er trägt oben ein Ölbecken, an dessen Rand ringsum 7 Lichtschalen angebracht sind. Und jede Schale hat 7 Schnäbel für die Dochte. Links und rechts ragt über dem Leuchter je ein Ölbaum auf. Was hat das zu bedeuten, Herr? Verstehst du es nicht? Fragte der Engel. Nein, Herr, erwiderte ich. Und er sagte, die 7 Lichtschalen sind die Augen des Herrn, die alles sehen, was auf der Erde geschieht. Und jetzt bin ich bei Vers 11. Ich fragte weiter, was bedeuten die beiden Ölbäume links und rechts von dem Leuchter, die ja Öl durch die beiden Goldröhren hat abfließen lassen? Und wieder fragt der Engel, verstehst du das nicht? Und er fragte, und ich verneinte. Und er antwortete mir, das sind die beiden Männer, die der Herr der ganzen Erde mit Öl gesalbt und in seinen Dienst gestellt hat. Das ist das Bild Gottes. Stellt Gott bildlich dar seine Strategie zum Tempelaufbau. Also hier mal das Bild. Ich weiß nicht, wer sich damit beschäftigt hat schon. Es wirkt zunächst mal alles recht fremd, wenn man das so sehen. Ne? Also der Leuchter ist aus Gold und wenn man weiß, dass der Leuchter im Heiligtum Gottes, Stiftshütte, Tempel, die einzige Lichtquelle war, dann hat das schon mal eine gewisse Bedeutung. Also dieser Leuchter, der Licht bringt. Und dann das Ölgefäß. Das Gefäß und die Röhren oben, die dazukommen. Ich sag's einfach mal ganz einfach, das ist die Versorgung Gottes. Gott versorgt sein Volk und das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist, wird immer wieder verwendet. Gott versorgt sein Volk mit seinem Geist ohne Ende. Nicht rationiert, nicht portioniert, sondern ohne Ende. Und dann sind die 7 Lichtschalen da, diese Flammen, und das sind so kleine Schalen. Versucht, es ist ein Versuch, das einfach mal zu zeichnen, ob das so war, ist eine ganz andere Frage. Aber mir hilft es einfach ein bisschen, uns vielleicht auch, uns das vorzustellen. Diese 7 Lichtschalen werden die Augen Gottes genannt. 7, die Zahl der Vollkommenheit, bedeutet im Grunde Gottes vollkommene Fürsorge. Er weiß um alles, was sein Volk gerade bewegt. Er weiß, dass das Volk schlapp ist und nicht mehr den Tempel bauen will. Er kennt den Widerstand. Wir müssen Gott nicht erklären, dass da jetzt gerade ein Problem ist, sondern er weiß es. Gott ist da, er ist allwissend und allgegenwärtig. Ich finde, die Bibel erklärt sich ja eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern erklärt sich ja immer selber. Da gibt es im Chronikbuch einen schönen Vers, da steht, der Herr behält die ganze Erde im Auge. Ältere Übersetzung, die Augen des Herrn schweifen über die Erde, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Gottes Augen schweifen über die Erde. Und dafür steht diese Lichtschalen mit diesen Flammen für diese Fürsorge Gottes. Und dann haben wir noch diese Ölbäume oder Söhne des Öls, wie sie auch genannt werden. Und das ist im Grunde das, wodurch oder woher der Heilige Geist kommt, woher. Das ist so die Quelle. Die Bäume haben zwar, sind letztlich ein Teil der Schöpfung, Gott lässt es wachsen, aber die Bäume stehen so als Werkzeug da, um eine umfassende Versorgung mit dem Heiligen Geist zu sorgen, mit der Fülle des Heiligen Geistes, die nie aufhört. Durch sie, durch diese Ölbäume, soll dieser Geist Gottes zu den Menschen fließen. Es gibt ganz viele Deutungen, und die kann man biblisch auch begründen. Ich kann das jetzt nicht begründen, sondern einfach nenne es einfach mal diese beiden Bäume mit dem Dienst des Königs und des Priesters verbunden. Man kann sie deuten auf Jeschua und Zerubabel, die geistliche Leitung in Israel, und dann der strategische Leiter, der Zerubabel, die beiden. Aber wir merken, was machen sie? Sie bringen nicht Heer oder Kraft, sondern durch Gottes Geist soll was geschehen. Man kann auch sagen, schon Bild für den Messias, König und Priester in beiden Ämtern verbunden bei Jesus. Man kann es auch jetzt mal schon weiter für die Gemeinde sehen. Wir werden als bei Petrus Brief als Könige und Priester bezeichnet. Also wir sind die, durch die Gott mit dem Heiligen Geist versorgen will, mit dem Heiligen Geist weitergeben will. Menschen als Träger des Heiligen Geistes. Es wird vieles so einfach verständlich, wenn man an Jesus denkt, wie er sagte, von euch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagt er über den Heiligen Geist, der kommen wird. Aus eurem Herzen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also nicht so ein Rinnsal oder ab und zu mal, sondern Ströme, um Licht zu erzeugen. Und ganz spannend finde ich auch noch Offenbarung. Die Offenbarung, also das letzte prophetische Buch der Bibel, verstehen wir nur, wenn wir das Alte Testament lesen, nur. Sonst haben wir gar keine Chance. Und da lese ich euch mal aus Offenbarung 11. Da geht es um die tödliche Bedrohung der Gemeinde in der Endzeit, also ganz am Schluss. Ich werde meine 2 Zeugen beauftragen, sagt Gott, sie sollen Trauerkleidung tragen. Das geschieht alles in der heiligen Stadt in Jerusalem. Während dieser 1260 Tage sollen sie prophetisch reden. Diese beiden Zeugen, hört, sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Also sind die 2 Ölbäume, 2 Leuchter, es ist ein bisschen anders. Ganz viel Erklärung, viel Möglichkeiten, aber letztlich geht es darum, dass Gott durch seinen Geist die Veränderung bewirkt, dass Gott durch seinen Geist etwas Neues schafft. Und Gottes Augen wachen darüber, dass auch in Zeiten äußeren Widerstandes sein Volk durch auserwählte Zeugen gestärkt wird. In der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch Weisheit, nicht durch diese Taktiererei oder jenes, sondern durch seinen Heiligen Geist. gilt für Israel damals, gilt für Israel heute noch, gilt aber auch für die Gemeinde, für unser ganzes Tun, was wir machen. Gottes Antwort auf den Widerstand, der unüberwindbar schien, ist dieses Bild zum einen. Und es ist gut, dass zu diesem Bild auch noch ein Wort kommt, hilft uns vielleicht ein bisschen besser, das zu verstehen. Gott ermutigt durch sein Bild und Gott ermutigt durch sein Wort. Und ich lese Zacharia 4, 6 bis 10. Das ist das Wort des Herrn für Zerubabel. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt oder nicht durch Heer oder Kraft, andere Übersetzung, wird es dir gelingen, also es dir gelingen, da geht es um den Tempelbau, um das müde Volk, den großen Widerstand zu überwinden, sondern durch meinen Geist. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Wie ein Berg türmen sich Widerstände vor dir auf, aber ich werde sie wegschaffen. Du wirst den Schlussstein in den wiederaufgebauten Tempel einsetzen und alle werden in Jubel ausbrechen. Weiter erging an mich das Wort des Herrn. Zerubabel hat den Grund für diesen Tempel gelegt und er wird ihn auch vollenden. Wer blickt verächtlich auf den kümmerlichen Anfang? Er wird sich noch mitfreuen, wenn der Schlussstein in der Hand Zerubabels ist. Wenn das geschieht, werdet ihr erkennen, und da zielt es darauf ab, dass der Herr, der Herrscher der Welt, mich zu euch gesandt hat. Also wenn das sich erfüllt hat, werdet ihr das erkennen. Gott ermutigt durch sein Bild, das ist das, und durch sein Wort. Was macht Gott hier? Im Grunde spricht er eine Warnung aus auch vor der Anwendung weltlicher Mittel zur Erreichung geistlicher Ziele. Mit keinem Mittel, mit keiner Weisheit und mit keiner Technik oder sowas können wir einen Menschen gewinnen fürs Reich Gottes, dass ein Mensch neu geboren wird. Das ist Gottes Werk durch seinen Heiligen Geist. Dass Gemeinde Jesu wächst, also ich meine jetzt wirklich geistlich gesehen, ist sein Ding. Wir sind seine Mitarbeiter, das ist keine Frage, aber dass es geschieht, ist nicht durch Heer oder Kraft. Das ist manchmal, also in meinem Job muss ich ehrlich sagen, ist es so mühsam. Ich möchte es gelernt haben, du machst es so und dann funktioniert es. Dann wird es klappen. Und es gibt so viele Versuche und Techniken und Modelle, die alle auch was bewirken und wo man was Gutes gewinnen kann, aber letztlich geschieht es durch Gott selber. Und wenn wir was aufbauen, das kriegen wir auch hin, auch in der Gemeinde, dann bricht es irgendwann wieder zusammen und in der Ewigkeit ist nichts übrig davon. Und wir wollen ja, dass Frucht entsteht für die Ewigkeit. Er warnt vor der Anwendung weltlicher Mittel zur Erreichung geistlicher Ziele und er warnt auch vor dem Verzagen vor scheinbar unüberwindbaren Widerständen. Wir sollen nicht verzagen. Wir sollen prüfen, sind wir auf dem Weg von Gott. Das Volk wusste und Sahai wusste, der Tempel soll gebaut werden. Das Ziel war klar und der Widerstand war da und den ganz zu überwinden in der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird das dir gelingen, sondern durch meinen Geist, sagt wer? Der Herr, der Herrscher der Welt. Und ich finde es so schön, dass hier Zacharia nicht sagt, also die Probleme, die ihr habt, die sind einfach ein Klacks. Das könnt ihr vergessen. Stellt euch nicht so an. In den letzten 2000 Jahren wurden solche Dinge ständig bewältigt. Nein, er sagt, es steht wie ein Riesenberg vor euch. Er benennt diesen Berg auch als Berg. Das ist ein Problem, das ist ein Widerstand, der ist gigantisch. Wie ein Berg türmen sich Widerstände vor dir auf. Das ist Fakt. Realität ins Auge schauen. Und dann sagt er aber ich werde sie wegschaffen. Ich werde sie wegschaffen. Du wirst den Schlussstein in den wieder aufgebauten Tempel einsetzen und alle werden in Jubel ausbrechen. Also wir müssen die Widerstände nicht kleinreden, weil wir einen großen Gott haben. Und wenn wir die Widerstände kleinreden, denken wir, ja Gott packt es wahrscheinlich nicht. Wir müssen das ist alles ein bisschen klein. Ja, ist ja kein Problem. Es gibt ja Leute, die harmonisieren gern. Alle sagen, ach ja, ist ja nicht so. Nein, Gott sagt hier, die Widerstände sind gigantisch, wie ein Riesenberg vor euch. Aber Gott ist noch größer. Zerubabel warnt einerseits und er ermutigt aber auch, auf die Macht Gottes zu vertrauen. Die Dinge nicht selber erzwingen zu wollen. Kennen wir das, Dinge erzwingen zu wollen? Wir können sogar versuchen, Dinge im Gebet erzwingen zu wollen. Diese Rechnung funktioniert bei Gott nicht. 10-mal Gebet, Erfolgschancen viel höher als 1-mal intensives Gebet, ein vertrauensvolles Wort mit einem Satz. Wir können es nicht erzwingen. Wir würden doch beten ohne Ende, wenn wir Gott sagt, 1000 Gebete und dann kommt einer zum Glauben. Ich hoffe, dass jeder von uns dabei wäre, zu sagen, okay, ich trage meine 100 dabei dazu. Aber so funktioniert es nicht. Wir wünschen uns das, aber es geht nicht, wir können es nicht erzwingen. Und schön finde ich auch hier, was hier sagt, was schon da ist, soll nicht gering geachtet werden. Es sind doch schon Steine da. Es ist doch schon was aufgebaut im Tempel. Es ist noch längst nicht fertig, aber ich habe doch angefangen. Und das müsst ihr nicht verachten, das ist nicht nichts. Gilt ja auch für jede Gemeinde. Jede Gemeinde ist eine Baustelle und es könnte ganz, ganz anders sein, auch bei uns, aber es ist schon so viel da. Das, was da ist, wertzuschätzen, sagt Gott, du hast schon so viel Gutes getan, du hast uns schon so gesegnet und gebraucht. Das ist Gott auch wichtig und das wird hier auch gesagt. Und dann wird er ermutigt, auf Gottes Zusagen zu vertrauen, auch dann, wenn die Hindernisse unüberwindbar scheinen. Es ist ja klar, der Tempel, das ist ein schönes Bild, finde ich. Die Steine mussten die ja hinschleppen. Also es ist ja viel Handwerkliches auch verbunden im Reich Gottes. Aber das Entscheidende macht Gott, dass sie wieder in Bewegung kommen. Wenn Gott sagt, ja, baut mein Reich oder sorgt dafür, dass mein Reich kommt und helft mit, dann, wenn wir sagen, ja, wir wollen, dann sagt Gott, ja, bitte, sagt nicht, wir brauchen euch nicht, ne? Ich mache das alles durch meinen Heiligen Geist, es geht alles nur überirdisch, sondern er will uns ja gebrauchen. Das ist ja auch sein Dilemma, ne? Dass er uns braucht, mit allen unseren Schwächen und Stärken. Aber Gott hat sich festgelegt, das so zu machen. Und das finde ich mutig, großartig, aber er hat einen Überblick. Also, wir tragen Steine auf sein Bauwerk und das ist gut so. Aber wir wissen, das Entscheidende kommt von ihm. Die Motivation dazu und wie wir das machen. Letztlich geht es darum, wem vertrauen wir mehr? Unseren Fähigkeiten, unseren Möglichkeiten, unseren irgendwas weiß ich was, oder vertrauen wir wirklich auf Gott? Ja, du wirst es richten. Ich sehe, der Widerstand scheint unüberwindlich zu sein. Gott ermutigt Zerubabel, auf ihn zu vertrauen. Und was macht er noch? Er erinnert an seine Verheißungen. Das habe ich mir hier wieder ganz fett unterstrichen. Seine Verheißungen. Nicht an das, was ein Mensch vielleicht, weil er es gut gemeint hat, dir zum Trost sagen will. Das tut auch gut und das soll man auch machen, das ist gut. Aber er erinnert ihn an seine Verheißungen. Und deshalb ist es für mich so wichtig, dass wir als Gemeinde auch auf seinem Wort stehen und darin leben. Und uns nicht von Gefühlen leiten lassen, auch nicht von Menschen. Die sind hilfreich auf dem Weg, auf jeden Fall. Aber seine Verheißungen, die halten jeder Prüfung stand. Und Dinge, die uns gesagt werden oder die uns beschäftigen sollen, auch da dran Bestand haben, dass wir sagen, wir prüfen alles. Und das Gute behalten wir. Darf ich euch das mal so ganz direkt sagen? Gott lässt, das habe ich immer wieder erfahren. Also ich kann mich nur erinnern an meine erste, Leni, du hörst gerade mal kurz weg, an meine erste Liebe, wo ich gedacht habe, das ist er jetzt, ne? Das ist es. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es das nicht ist. Und ich habe versucht, Gott klarzumachen, dass das so sein muss, dass das richtig ist. Mit großer Überzeugung und mit Gebeten allem. Und ich bin so dankbar, dass es so gnädig war, mir deutlich zu machen, dass es nicht so ist. Obwohl es ein großes Loch gerissen hat zunächst mal. Wir versuchen doch so oft, Gott vor den Karren unserer Ideen, unserer Visionen oder unserer Vorstellungen zu spannen. Also ich weiß nicht, ob ihr da so völlig drüber steht, aber Gott lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Und ich denke, manchmal empfinde ich das so, kann das nicht beweisen, ich sehe den Heiligen Geist nicht, wie er betrübt ist, aber manchmal empfinde ich so, dass der Heilige Geist betrübt ist, weil wir Dinge sagen, weil Menschen Dinge sagen, die er gesagt haben soll, von denen er nichts weiß. Der Heilige Geist hat gesagt das. Und der Heilige Geist ist da und denkt, oh, wusste ich gar nicht. Also betrübt den Heiligen Geist dadurch, dass wir ihn vor uns in Karren spannen. Ich weiß, es ist, der Heilige Geist redet und er ist die Kraft und auf jeden Fall. Aber alles, was so gut ist, kann auch so missbraucht werden. Und es gibt so viele Menschen, auch geistliche Leiter, auch andere, die Menschen in die Irre führen, nicht böswillig, und tun das im Namen Gottes oder im Namen des Heiligen Geistes. Und da ist es unsere Aufgabe, natürlich als Leitung auch, aber auch jeden von euch, dass ihr mündig seid, das selber zu prüfen. Ist das vom Heiligen Geist oder spannt da jetzt jemand, wie ich das jetzt erzählt habe, den Heiligen Geist oder Gott vor seinem Karren oder nicht? Und er ist betrübt, wenn wir unsere Wünsche als seine Sache darstellen, unsere Träume als seine Träume, unsere Visionen als seine Vision und so weiter und so fort. Es gibt eine Form, ich sage das aus Erfahrung, notvoll, auch eine Form der frommen Wahrsagerei, wo du was über einen Menschen aussprichst oder über eine Situation, das nicht von Gott kommt. Du meinst es zwar gut, aber diese Person muss damit umgehen, die muss damit leben. Und das ist schwer. Das heißt nicht, dass wir nicht zu Menschen reden sollen, aber ich wünsche mir Bedacht und wünsche mir, dass wir das, was Gott sagt, wirklich sein Wort über das stellen, was uns wichtig ist. Wir, die wir reden, im Namen Gottes sollen wir tun, sollen vorsichtig sein. Ich meine, Gott sagt ja, dass wir als zum Beispiel als Gemeindeleitung uns vor ihm verantworten müssen. Das geht nicht ins Leere, sagen, ja, das ist so ein Spiel. Nein, ich habe so eine große Ehre vor einem Menschenleben, dass ich auch sehr zurückhaltend bin. Und wenn ich merke, dass das wirklich, das ist jetzt dran, dann sage ich das auch. Und sage, du, ich habe das so gehört. Ich kann dir nicht eins zu eins sagen, das ist Gottes Wort an dich. Aber prüf das mal, dann hilft es ein bisschen. Aber wenn es so sagt Gott, so spricht Gott zu dir, ist gefährlich. Und wir, die wir hören, sollen es prüfen. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann wollen wir, dass ja Gottes Wirken kommt, dass das in diesem Bild, dass Gottes Geist fließt, dass das Reich Gottes kommt. Das wollen wir. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe. Ich lese es immer wieder, dass wenn wir beten, dein Wille geschehe, dass das ein Ausdruck des Unglaubens sei. Da wehre ich mich entschieden dagegen. Weil keiner von uns, Jesus wusste es, keiner von uns kann sagen, das ist Gottes Wille hundertprozentig, außer steht im Wort Gottes, dass alle Menschen gerettet werden sollen, da brauchen wir nicht diskutieren, das ist Gottes Wille. Das ist keine Frage. Ne? Aber ich wehre mich dagegen zu sagen, wenn ich bete, dein Wille geschehe, dass es ein Ausdruck des Unglaubens ist. Weil Gottes Wille ist ja viel größer als mein Wille und seine Sicht ist ja viel größer. Wenn ich damals gesagt hätte, mein Wille geschehe jetzt in dieser Situation, mit dieser Beziehung, hätte ich nach menschlichem Wissen diesen Beruf nie ausüben können. Kann ich nicht erklären, warum. Aber wenn sein Wille geschieht, auch wenn ich denke, er muss das tun, was ich will, aber trotzdem, dein Wille steht über meinem Willen und meine Weisheit und meine Sicht ist begrenzt. Und deshalb ist dein Wille besser als meine Idee, die ich habe, was sein sollte. Dann ist es gut. Und deshalb steht es im Vaterunser auch. Und wenn wir das ernst nehmen, dann ist es auch was Befreiendes. Weil wenn sein Wille geschieht, in deinem Leben, meinem Leben, dann was Besseres kann für keinen Menschen passieren und für keine Gemeinde, wenn sein Wille geschieht. Gottes Antwort auf scheinbar unüberwindbare Widerstände. Was mir wichtig ist, in dieser Vision auch, ist, Gott hat alle Macht und die Fülle des Heiligen Geistes ist uns angeboten. Er wohnt in Menschen, die mit ihm unterwegs sind und er möchte uns ausfüllen, er möchte zur Entfaltung kommen und das umsetzen, was Gott tut. Und er kann Dinge tun, die wir nicht schaffen, Frucht für die Ewigkeit schaffen. Aber für uns ist wichtig, hinzuhören. Was ist dran in unserem Leben? Was ist dran, was wir weitergeben? Und was uns erreicht, egal von wem, prüfen wir. Paulus wurde kritisch geprüft in Beröa. Die haben geblättert in ihren Schriften, ob es sich so verhielte, wie der gesagt hat. Und das ist gut. Das ist nie verworfen worden. Und ich habe manchmal, wenn jemand anders predigt, ich habe meine Bibel dabei, dann denke ich mal, hoffentlich denkt der jetzt nicht, ich kontrolliere jetzt alles, ob der auch alles richtig sagt. Ne? Das ist ein falsches Denken. Wir dürfen, wir sollen prüfen, auch wenn wir heimgehen, auch was ich jetzt gesagt habe. Aber nehmen wir es einfach mit. Gottes Antwort auf scheinbar unüberwindbare Widerstände ist die Kraft seines Heiligen Geistes und ist sein Wort, Er ermutigt durch sein Bild hier und ja, sein Wort erfüllt sich. Ne? Das ist vollkommen. Und wenn wir die Offenbarung lesen und vergleichen mit den Propheten des Alten Testaments, dann merken wir, wow, da ist schon so vieles passiert. Aber das ist Gottes Wort und er steht dazu. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und Jens, seid ihr noch einsatzfähig? Ich würde gerne nochmal das Majestät singen mit euch. Geht es? Weil das einfach die Größe Gottes zeigt und unsere Größe. Und trotzdem, obwohl wir so klein und demütig sind vor ihm, gebraucht er uns, aber er ist die Majestät.